Veränderungen in Richtung Fairness müssen bei einem selber zumindest mit anfangen. Sonst gehen sie ins Leere, hieß es gerade. In unserer Dreisat-Themenwoche Visionäre und Utopien stellt der Film die Frage, ob eine faire Welt eine bloße Utopie ist. Karl Marx hätte auf diese Frage eine klare Antwort. Fairness ist eine notwendige, wichtige Idee. Um ihr zum Durchbruch zu verhelfen, muss man sie allerdings vom Kopf auf die Füße stellen. Um Fairness umzusetzen, ist es notwendig, genau zu wissen, was unsere Welt so unfair macht. Zu diesem Problem hat Marx nach wie vor viel zu sagen, vorausgesetzt, man unterscheidet seine eigenen Gedanken vom Marxismus, gleich welcher Färbung. Unser Thema bei Skovel, Marx heute. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skovel. Marx neu denken, beziehungsweise mit ihm über eine gerechtere Welt neu nachdenken. Einfach ist das nicht. Marx-Biograf Jürgen Neffe bemerkt in seiner grandiosen Marx-Biografie einmal wie nebenbei, dass es für einen einzelnen Menschen, sogar für ein Kollektiv, nahezu unmöglich ist, auch nur ansatzweise all das zu lesen, was über Marx nach Marx geschrieben wurde. Das Kapital ist eines der einflussreichsten und am meisten kommentierten Bücher der Welt. Und das schafft Probleme, auch für eine Sendung wie diese. Wo anfangen, wenn es tausende von möglichen Anfängen und ebenso viele Enden gibt? Über die Eckdaten von Marx' Leben finden Sie viele Seiten im Internet. Deshalb hielten wir es für besser, dem Marx-Biografen Jürgen Neffe eine einfache Frage zu stellen, auf die man allerdings nur antworten kann, wenn man sich wirklich viel mit Marx befasst hat. Schönen guten Abend, Jürgen Neffe.
Schönen guten Abend.
Ich darf Sie kurz vorstellen, Sie haben Philosophie studiert, sind promovierter Biochemiker, haben als Journalist gearbeitet für Geo, Spiegel, Nature, haben dann eine vielgelobte Einstein-Biografie geschrieben, die Washington Post zum Book of the Year 2007 ernannte. Dann folgte eine ebenso gerühmte Darwin-Biografie und jetzt Marx der Unvollendete, erschienen bei Bertelsmann. Die einfache Frage ist, was für ein Mensch war Marx eigentlich?
Ein Mensch, ein Typ. Und das ist ganz entscheidend. Er war nicht irgendeiner, der sich versteckt hat, keine graue Maus, sondern ein Typ, aber nicht unbedingt ein Typ, mit dem ich gerne zusammengelebt hätte.
Schwieriger Typ.
Ein schwieriger Typ, aber mit vielen Seiten. Er war, ich beschreibe ihn als multiplen Marx. Und warum ich nicht gern mit ihm zusammenleben würde, ist vielleicht auch, weil er autoritär war, schon von seiner Schulbildung, sehr kompromisslos. Er konnte auch rücksichtslos sein, übrigens auch gegen sich selbst. Er hat sich krank geraucht und krank getrunken, krank gearbeitet.
Und gearbeitet.
Ja, aber er war ein Besserwisser, ist ein negativer Ausdruck, aber auch im guten Sinn. Er wusste es auch oft besser und er wusste auch, dass er es besser weiß. Und er war auch so ein Rechthaber, aber er hatte dann auch oft Recht.
Was hat ihn eigentlich umgetrieben? Also wenn Sie sagen Rechthaber, es gibt ja so Leute, die haben einfach die sind einfach machtgeil, mehr oder weniger, und wollen immer Recht haben. Ich habe das Gefühl, das war bei Marx anders, obwohl vielleicht war er auch so. Was hat ihn angetrieben?
Marx wollte zwei Dinge. Er wollte die Welt verstehen und die Welt verbessern. Und dieses Programm zusammen macht schon den ganzen Marx in seiner Motivlage aus.
Sie zeigen in Ihrer Biografie unter anderem sehr deutlich, dass Marx ein Philosoph ist. Und zwar ein Philosoph in der Nachfolge von Hegel, also jemand, der einfach auch an Theorie interessiert ist. Und zwar zunächst mal nur an Theorie und an wenig anderem. Versucht, die richtigen Begriffe zu finden für das, was er da beobachtet. Aber er ist doch auch ein leidenschaftlicher Beobachter gewesen.
Ja eben, er bringt so vieles mit. Er ist nicht nur ein Beobachter, sondern auch ein Leser von empirischen Dingen. Also er interessiert sich auch wirklich für die Lage der Arbeiter. Er macht das ja auch ganz modern im Kapital, bringt er dann Auszüge aus Regierungsberichten bis hin darüber, was Arbeiter zum Essen, zur Ernährung haben, im Vergleich mit Gefangenen zum Beispiel. Und solche Dinge machen
sehr
das
modern.
Machen das sehr, ja, und das ist überhaupt eine moderne Collage, die er da schreibt. Ein Werk, was auch unvollendet ist, so nenne ich auch mein Buch, nicht nur, weil er es nicht fertig gekriegt hat, sondern weil dieses Werk sich immer weiterentwickelt. Und interessanterweise, in dieser Unfertigkeit wirkt es immer auch frisch. Und wir lesen es heute immer noch wie ein zeitgenössisches Buch. Natürlich muss man da Abstriche machen. Ich würde dann
die Terminologie ist hier und da, muss man sich einlesen, ja?
Ja, aber es hat noch sehr große Relevanz für uns. Aber man sollte vielleicht bei den Frühschriften schon anfangen, wo Marx ja die großen Begriffe, die wir alle, die sind ja im Marxischen Kosmos, so wie die Verdrängung von Freud zum Beispiel, die Entfremdung.
Da reden wir gleich drüber, ja.
Und auch in den frühen Schriften begreift man, wie der Marx von der Hegelschen Philosophie sich weiterentwickelt. Er trifft Engels, aber bevor er den Engels trifft, trifft er auf einen Text von Engels. Und in dieser Kritik der Nationalökonomie macht der Engels was ganz Erstaunliches. Ein kommunistisch angehauchter Kapitalist, der
eine Fabrik in England hatte.
In England, in der väterlichen Fabrik arbeitet, konfrontiert die Theorie, die ökonomische Theorie mit der Praxis, die er vor Augen hat, und macht daraus Empörung. Und diese Grundformel, wenn man das so will, die übernimmt der Marx und springt, wenn man das so vereinfacht sagen kann, von der Religionskritik seiner frühen philosophischen Zeit über ins Politische und vom Politischen dann gleich aus dem Idealismus in den Materialismus. Das heißt, er kümmert sich wirklich um die Dinge, um die Taten, um die Handlungen der Menschen.
Das würde ich gerne von Ihnen noch wissen. Also meine Wahrnehmung ist, dass Marx durchaus ein Idealist ist. Jemand, da kann man jetzt wahrscheinlich drüber streiten, der auch vom gewissen Mitgefühl für seine Umwelt getrieben ist. Aber stimmt das? Ist das so gewesen?
Ich glaube nicht so stark, wie das in manchen Teilen der Welt lange betont wurde.
Wie ich das romantisch jetzt angenommen habe.
Er ist immer auch Romantiker geblieben. Wir haben, Sie können nie den einen Marx finden. Der passt in keine Schublade. Der passt dann eher in den ganzen Schrank, wenn man will. In allen Schubladen ist der Marx. Und das drückt sich ja auch aus in den vielen Berufen, die er gehabt hat. Ich würde mal sagen, die Überschrift bei Marx ist Wissenschaftler. Er ist ein Wissenschaftler und das zeichnet ihn auch aus. Er war redlich bemüht auf der Suche nach Wahrheit. Nicht uns Wahrheiten aufzudrängen, sondern Wahrheiten zu finden.
Und Begriffe dafür zu erfinden.
Das hat er aber, da hat in ihm der Soziologe und der Historiker, der Philosoph, der Ökonom und auch der Journalist zusammengearbeitet. Und das Ganze in der Klammer eines grandiosen Autors, den ich sehr bewundert habe für seine Schriften.
Wir reden ja gleich noch weiter und tauchen jetzt ein in die Denkwelt von Marx und seine Analyse der Gesellschaft. Und damit das gelingen kann, haben wir uns auf einen für Marx lange Zeit sehr zentralen Begriff konzentriert, viel eben schon, auf Entfremdung. Nun hat dieser Begriff Entfremdung, der ursprünglich ja aus einem religiösen Kontext stand, bei Marx unterschiedliche Bedeutungsnuancen. Und welche, das erfahren Sie jetzt.
Für Karl Marx liegt der Ursprung der Entfremdung des Menschen in seinem Verhältnis zur Arbeit. Die Arbeit ist für den Menschen existenziell. In der modernen arbeitsteiligen Gesellschaft ist das Verhältnis in vierfacher Weise gestört. Der Mensch ist entfremdet vom Produkt seiner Arbeit, von seiner eigenen Tätigkeit, von sich selbst und der Natur und von seiner eigenen Gattung, seinen Mitmenschen. Wenn der Mensch durch Arbeit einen Gegenstand erschafft, dann entäußert er sich. Er materialisiert einen Teil seiner selbst. Seine Arbeit und das Produkt wird zu etwas Fremden, sobald er darüber nicht mehr verfügen kann. Das heißt, er kann sich selbst in dem Produkt seiner Arbeit nicht mehr wiedererkennen. Sie tritt ihm als Ware entgegen, quasi als ein fremdes Wesen, als eine vom Produzenten unabhängige Macht. Der Erfolg unserer Zivilisation beruht auf Arbeitsteilung und Tausch. Aber je mehr die Produkte nicht der eigenen Bedürfnisbefriedigung dienen, sondern nur Ware für den Tauschhandel sind, desto stärker die Entfremdung. Wer nicht selbst über sein Produkt verfügt, verliert jedoch zunehmend den Einfluss auf ihre Herstellung. Die Entfremdung umfasst den ganzen Akt der Produktion. In hochspezialisierten Abläufen wird die eigene Tätigkeit zu etwas Abstraktem, Äußerlichen, dem der Mensch sich nicht verbunden fühlt. Eine extreme Form der Entfremdung ist die Zwangsarbeit, wie es sie heute noch in Textilfabriken in Entwicklungsländern gibt. Demgegenüber ist jene Arbeit nicht entfremdet, die Menschen für sich selbst oder ihr Umfeld verrichten, oder die Arbeit eines Künstlers. Und hier schließt sich der dritte Aspekt der Entfremdung an. Die abhängige Lohnarbeit verhindert die Selbstverwirklichung in der Arbeit. Der Mensch entfremdet sich von sich selbst und der Natur. Eine Arbeit, die nur der Existenzerhaltung dient, führt zu Verarmung an Körper, Geist und Seele. Mit Entfremdung und Verarmung sah Marx in seiner Zeit eine zunehmende Verelendung der Massen heraufziehen. Eine Entwicklung, die heute in Schwellen- und Entwicklungsländern zu beobachten ist. Hinzu kommt eine geistige Verelendung durch oft stumpfsinnige, eintönige Tätigkeiten. Darüber hinaus betreiben die Menschen Raubbau an der eigenen Gesundheit, nicht zuletzt aufgrund von Stress und Hektik in einem sich immer weiter beschleunigenden Produktionsprozess. Die vierte und letzte Stufe, die Marx beschreibt, ist die Entfremdung des Menschen vom Menschen. Der Mensch wird schließlich zum einsamen Einzelkämpfer, nachdem er von dem Produkt seiner Arbeit, von seiner Tätigkeit und von seinem natürlichen Wesen entkoppelt wurde. Statt in solidarischer Gemeinschaft lebt er in Vereinzelung und ständiger Konkurrenz. Ein Kampf jeder gegen jeden. Kann man sich ein Leben ohne Entfremdung noch vorstellen? Die Arbeitsteilung können wir nicht rückgängig machen. Die Entfremdung spitzt sich sogar noch zu. Die nächste Stufe wird erreicht, wenn Maschinen über Datenbrillen dem Menschen sagen, welche Arbeit er auszuführen hat. Dazu muss er gar nicht mehr wissen, was er tut. Er folgt nur einer Anweisung. Wissen wir eigentlich, was wir für unser Leben wirklich brauchen? Eigentlich hat der Mensch alles, was er benötigt. Doch jede neue Produkterfindung erweitert das Reich der fremden Wesen, denen der Mensch unterjocht ist. Was alle diese Produkte vergleichbar macht, ist ihr Tauschwert, gespiegelt im Geld. Und dem jagen alle nach. Wir müssen wohl einiges ändern und vieles über Bord werfen, damit wir der Entfremdung entrinnen können.
Und der Entfremdung zu entkommen ist ein wesentliches Ziel, zumindest des frühen Marx, der sich als Entfremdungstheoretiker Gedanken über eine gerechtere, weniger entfremde Gesellschaft machte. Aber darüber möchte ich jetzt auch mit all meinen Gästen sprechen. Jürgen Neffe haben Sie ja bereits kennengelernt und ich begrüße jetzt außerdem sehr herzlich Ulrike Herrmann. Sie ist Bankkauffrau, studierte Geschichte und Philosophie und arbeitet als Wirtschaftsjournalistin und Redakteurin bei der Berliner Taz. Zuletzt schrieb sie das Buch »Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Die Krise der heutigen Ökonomie oder was wir von Smith, Marx und Keynes lernen können.« Sie sagt, Karl Marx ist bis heute aktuell, weil er die technische und globale Dynamik des Kapitalismus richtig beschrieben hat. Und ich begrüße Michael Quante. Er ist Professor für Philosophie mit dem Schwerpunkt Praktische Philosophie an der Universität Münster. Als Marx-Forscher argumentiert er gegen die weit verbreitete Annahme eines Bruchs zwischen dem Frühwerk und dem Reifen Karl Marxes Kapitals. Zuletzt erschien von ihm der unversöhnte Marx Die Welt in Aufruhr. Und er sagt, an Marx ist gut, dass er auch für uns noch ein unbequemer Denker ist. Seine Kritik ist aktuell, weil er unsere Gesellschaft und unsere Lebensführung auf den Prüfstand stellt. Schönen guten Abend zusammen nochmal. Herr Quante, sind diese Grundvorstellungen von Marx über Entfremdung heute immer noch plausibel, philosophisch?
Ich denke, dass er in dieser Entfremdungskonzeption sehr fundamentale Spannungen, die menschliches Leben in dieser Welt ausmachen, auf den Begriff bringt. Und zwar als, wenn man so will, Zielkonflikte von Dingen, die wir versuchen, in unserem Leben zu erreichen. Wir sind soziale Wesen, wir wollen individuelle Selbstverwirklichung. Wir sind leibliche Wesen, wir sind geistige Wesen. Wir haben unterschiedlichste Arten von Bedürfnissen und wir sind vielfältigen Knappheiten ausgesetzt. Und das führt dazu, dass wir nie alles erreichen können, was wir gerne erreichen möchten, dass es Widerfahrnisse gibt, die uns stören, positive Widerfahrnisse, die uns wie ein Geschenk vorkommen. Es gibt Enttäuschungen, Hoffnungen, Erwartungen, neue Enttäuschungen. Das heißt, Entfremdung im Sinne einer, die Rechnung geht nicht auf. Mhm. Und ich kann nicht alles realisieren, was ich möchte oder was ich mir vornehme, ist, glaube ich, Teil der menschlichen Lebensform.
Und wie sieht das, Frau Herrmann, in der Ökonomie aus? Ist da der Begriff immer noch plausibel?
Ja, und ich würde erstmal gerne sagen, dass das, was Herr Quante gesagt hat, aus meiner Sicht nicht auf Marx zutrifft. Also ich glaube zwar, dass Sie recht haben, dass man oft im Leben enttäuscht wird, aber das war genau nicht das, was Marx sich vorgestellt hat. Also er hatte keine psychologische Idee von Entfremdung, sondern ihm ging es darum, und das macht ihn auch heute aktuell, dass er mit Entfremdung beschreiben wollte, dass der Mensch das System nicht beherrscht, in dem er selber lebt. Mhm. Also der Kapitalismus ist das System, in dem wir alle leben. Aber keiner hat dieses System bewusst geschaffen. Jeder ist nur ein Rädchen im Getriebe. Und das gilt bei Marx, das ist eben sehr interessant, nicht nur für die Arbeiter, die bekanntlich nur ihre eigene ihr eigenes Leben verkaufen konnten.
Sondern auch für die Eigentümer selber.
Sondern das gilt eben bei Marx auch für die Kapitalisten. Hm. Jeder ist getriebener, muss systemkonform handeln, sonst geht er unter. Und das meint Marx mit Entfremdung. Das ist bei ihm, das würde ich mal sagen, ein rein ökonomischer
Begriff. Was ja nach wie vor, ich finde das immer wieder, wenn man über Marx nachdenkt, oder überhaupt über Wirtschaft nachdenkt, eine seltsame Sache ist. Das ist so ziemlich das einzige System, was wirklich 100% Menschen gemacht ist, inklusive Geld und allem drum und dran. Also wir haben es definiert. Und trotzdem hat es uns sehr oft im Griff und nicht umgekehrt.
Ja, genau. Aber das hat Marx ja auf den genialen Satz gebracht, dass das Sein das Bewusstsein bestimmt. Nicht vorher haben sich die Menschen das immer so vorgestellt, der Mensch hat ein Bewusstsein und dann wird ordentlich geplant und kreiert. Genau. Und er stellt das sozusagen von dem Kopf auf die Füße und sagt, nein, nein, was ihr denken könnt, hängt ab von dem System, in dem ihr seid.
Ist das nicht auch eine ganz grundlegende Veränderung des Vernunftbegriffs? Also wenn Kant sagt, Aufklärung, Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, dann ist das sozusagen sehr verkopft. Und wenn Sie sagen, Marx stellt es auf die Füße oder lässt es praktisch werden, ist das doch ein anderer Vernunftbegriff.
Ja, Marx spricht ja hier über die kapitalistische Gesellschaft und grenzt die schon ganz klar ab. Er beschreibt auch, wie Kapitalismus entstanden ist, wie sich erstmals Kapital gebildet hat. Er meint damit eine Wirtschaft, in der Massenwaren für Massenmärkte fabrikmäßig hergestellt wird. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Auf jeden Fall diese Proletarier beschreibt, Leute, die in Teilarbeiten machen, in einer arbeitsteiligen Welt, in großen Einheiten Teilarbeiten machen. Ich würde dem Beitrag übrigens noch hinzufügen, dass das auch jemand in der Verwaltung so empfinden kann, entfremdet zu sein oder im Callcenter.
Nicht nur Fabrik, sondern...
Es gibt heute alle möglichen Arten, wo Menschen das sofort unterschreiben würden, dass es entfremdet ist. Aber Marx hat ja, wenn Sie auf Kant kommen, gesagt, der kategorische Imperativ ist, jetzt will ich mich nicht wieder zitieren, aber wenn der Mensch ein geknechtetes, erniedrigtes Wesen ist, diese Zustände zu beenden.
Mhm. Und was man vielleicht, wenn ich das ergänzen darf, sagen kann, natürlich ist Marx in dieser Emphase, in dieser starken Betonung von Freiheit, Selbstverwirklichung, Tätigkeit, es lag in der Zeit nach der Französischen Revolution, nach Kant, Fichte und Hegel. Er ist aber auch geprägt von der Bewegung, die danach kommt, die man mit Ludwig Feuerbach verbinden kann, dass der Mensch genauso ein leibliches Wesen ist, ein bedürftiges, ein sinnliches Wesen ist. Und es ist natürlich richtig, dass im Kapital die ökonomischen Strukturen, innerhalb derer sich das menschliche Leben prinzipiell nicht verwirklichen kann und scheitern muss, strukturell beschrieben werden. Zugleich fühlt es sich für diese Menschen in diesem System aber auch an als falsches Leben. Hm. Und deswegen, glaube ich, ist dieser frühe Entfremdungsbegriff in seinen vier Dimensionen so wichtig, weil er psychologische, soziale, solidarische bis hin zu transzendenten Bezügen hat, die er mit der Menschheit oder der Gattung und dem Zukunftsbezug beschreibt. Also diese volle Struktur wird im Kapital auf die ökonomischen Scheiternsbedingungen heruntergebrochen und da wird gezeigt, wo der Ursprung des Scheiterns liegt. Dass wir aber auch in einer perfekt organisierten Gesellschaft uns mit Natur und Knappheit beschäftigen müssten und auch scheitern könnten mit Projekten und in privaten, sozialen Bereichen, ich sag immer, auch in einer klassenlosen Gesellschaft würde es wahrscheinlich Liebeskummer geben. Ja, also dass diese Phänomene in einer gut geordneten, gerechten Gesellschaft nicht völlig aus dem menschlichen Leben verschwunden sein werden. So viel anthropologischer Realismus ist in Marx, gerade weil er eben von dem reinen, rationalen, selbstbestimmten Ich des Kant oder auch Fichtes, Hegels weggeht zum leiblichen sozialen Wesen.
Bei Marx spielt ja die Idee der Arbeitskraft, die ich verkaufe, eine große Rolle. Frau Herrmann, wie würde Marx denn heute Arbeitslosigkeit verstehen? Das ist ein anthropologischer Mangel sozusagen. Aber was ist denn mit Arbeitslosenhilfe, Hartz IV und so weiter? Wie würde Marx das deuten?
Also Also für Marx waren die Arbeitslosen sozusagen die industrielle Reservearmee, nicht? Das ist ja ein Begriff von Marx. Die waren eigentlich dazu da, die Arbeitslosen, um immer die Löhne zu drücken.
Mit denen konnte man gut argumentieren.
Ja, genau. Und dafür zu sorgen, dass die Arbeiter eben nur sozusagen das bare Minimum bekommen und der Rest ging dann an die Kapitalisten. Das muss man mal ganz klar sagen. Marx hat sich nicht vorstellen können, dass es sowas geben würde wie Arbeitslosenhilfe oder Sozialhilfe oder ein ausgebauter Sozialstaat. Man muss auch sagen, der Staat kommt bei Marx eigentlich gar nicht vor. Das liegt einfach daran, dass zu den Zeiten, als Marx gelebt hat, also im 19. Jahrhundert, der Staat auch keine große Rolle gespielt hat. Also für uns ist das unvorstellbar, dass der Staat ungefähr 7% des Volkseinkommens verbraucht hat. Also praktisch nichts. Der hat nur die Polizei und das Militär gestellt und das war's schon. Und das war also auch das, was Marx kannte. Und deswegen hat der Staat war für ihn uninteressant. Was er sich aber eben nicht vorstellen konnte, ist, dass Wohlstand ausbricht, dass die Massen an steigende Löhne haben, dass für die gesorgt wird. Und das liegt eben daran, dass zu seiner Zeit, das hat ja auch Herr Neffe schon beschrieben, es wirklich so war, dass, muss man sich mal klar machen, dass Arbeiter im Durchschnitt nur 15 Jahre alt wurden oder 17. Das heißt, es war ein Massensterben in diesen Slums. Und Marx hätte sich niemals vorstellen können, dass dieses grauenhafte
sich
Elend
sich fundamental ändert.
Also insofern wäre er schwer erstaunt, wenn er jetzt plötzlich sozusagen durch Reinkarnation im 21. Jahrhundert landen würde.
Wie sieht Entfremdung eigentlich heute aus? Die Antwort darauf lautet vermutlich so wie damals, nämlich unscheinbar und weitgehend unsichtbar. Warum? Weil wir seltsamerweise das, was von uns selber kommt, was wir selber tun, nicht genau genug wahrnehmen. Die Natur baut keine Maschinen, schreibt Marx, keine Lokomotiven, elektrische Telegrafen, man könnte wahrscheinlich hinzufügen, kein Internet. Bei all dem handelt es sich, wie er wörtlich sagt, um Produkte der menschlichen Industrie, von der menschlichen Hand geschaffene Organe des menschlichen Hirns, vergegenständlichte Wissenskraft. Zitat Ende. Wer Entfremdung verstehen will, muss daher diese Produkte und ihr Entstehen verstehen. Und das bedeutet, genau und kritisch hinzusehen.
All unsere Erfindungen sind nur verbesserte Mittel für einen nicht verbesserten Zweck, schrieb bereits im 19. Jahrhundert der Philosoph Henry David Thoreau. Nicht die Nützlichkeit technologischer Entwicklungen im Dienste des Menschen steht im Zentrum, sondern nur ihr Nutzen für die Kapitalakkumulation. Der Mensch entfremdet durch fremdbestimmte Arbeit, wie Marx es beschrieb, wirkt heute fast harmlos. Marx hoffte noch, dass die Entwicklung von Technologie den Menschen befreien könnte. Doch das Gegenteil scheint der Fall. Im digitalen Zeitalter wird der Mensch der Technik angepasst, gefangen in der Matrix. Der Autor Fabian Scheidler sieht in seinem Buch Das Ende der Megamaschine, die Geschichte einer scheiternden Zivilisation.
Ich glaube, das Wort Entfremdung reicht eigentlich nicht mehr aus. Marx hat ja beschrieben, wie der Arbeitende vom Produkt seiner Arbeit entfremdet wird, was ihm weggenommen wird. Aber heute haben wir nicht nur den Arbeitenden getrennt von dem Produkt seiner Arbeit, sondern den Menschen als seelisch, körperlich, geistiges Kontinuum getrennt von seinem Körper, weil diese digitalen Prothesen eigentlich unsere körperlichen Funktionen mehr und mehr ersetzen.
Immer neue Telefonmodelle müssen auf den Markt geworfen und gekauft werden, im Dienste der Kapitalvermehrung. Brauchen wir wirklich Telefone, auf deren Display man sich Kinofilme in 4K-Auflösung anschauen kann? Wir folgen der Logik der Maschine, nicht unseren wahren Bedürfnissen.
Alle 2 Jahre sein Smartphone wegzuschmeißen und durch ein neues zu ersetzen, hat nichts mit Lebensqualitätsverbesserung zu tun, sondern dient natürlich vor allem den Firmen, die Smartphones herstellen, dazu, ihr Kapitalmodell aufrechtzuerhalten.
Wir treffen uns in sozialen Medien, lassen Algorithmen unsere Partner finden und uns von Big Data die Zukunft vorhersagen. Wichtige Entscheidungen überlassen wir auch Algorithmen. Die Nähe im Digitalen wird zur Entfremdung im Analogen. Soziale Bezüge lösen sich auf. Weltaneignung, wie es die Philosophen ausdrückten, geschieht nur noch über Bildschirme.
Und es hat natürlich auch mit diesen technischen Spielzeugen zu tun, die hypnotisieren. Die sind ja dafür gemacht, zu hypnotisieren und deine Aufmerksamkeit zu binden. Das sind ja keine harmlosen, neutralen Geräte, sondern sie sollen dich hypnotisieren und deine Verweildauer maximieren in diesen Systemen.
Wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein, schrieb einst Friedrich Nietzsche. So blickt die Technik heute in unsere Wohnzimmer und damit die Megamaschine in uns hinein. Während die gefilterte Welt uns von der Wirklichkeit ablenkt, forscht uns die Megamaschine aus. Zum Zweck staatlicher Kontrolle, zur Manipulation unseres Verhaltens, unseres Konsums und unserer politischen Meinungsbildung.
Durch die Snowden-Enthüllung ist ja klar geworden, dass es unsere Freiheit gefährdet, weil diese Datensammelwut nicht nur von Staaten, sondern von Unternehmen enorme Folgen hat.
Mit unseren Daten wird gehandelt und Kapital akkumuliert. Der Höhepunkt der Entfremdung, wir werden selbst zum Produkt. Der Mensch verraten und verkauft.
Das ist ja das Wesen des Kapitalismus, dass der Mensch selbst zur Ware wird. Ne? Und das werden wir natürlich in auch in den Ableitungsformen, dass unsere Daten zur Ware werden und auch das, was, ich glaube nicht, dass unsere Emotionen zur Ware werden, aber unsere Emotionen kommen in eine kommerzielle Logik hinein.
Sich aus der den Menschen entmündigenden Technik und der Matrix der Megamaschine zu befreien, heißt nicht, technikfeindlich zu werden. Als die Menschheit die Landwirtschaft erfand, wurden Arbeitskräfte freigestellt. Es kam zu einer kulturellen Blüte und rasanten Entwicklung. Könnte die digitale Revolution Ähnliches leisten? Könnte durch die technische Entwicklung der Produktivkräfte jenes Paradies entstehen, über das Marx spekulierte? Oder steht am Ende der Megamaschine eine gescheiterte Zivilisation? Marx war überzeugt, wenn der Kapitalismus nicht überwunden wird, fällt die Menschheit zurück in die Barbarei.
Herr Neffe, Sie haben ja in Ihrer Biografie auch über Internet, moderne Kommunikationstechnologien und so weiter nachgedacht. Zu was für einem Schluss sind Sie denn gekommen? Wie brauchbar ist Marx da, um das zu analysieren?
Also ich mag ja Marx' Formulierung immer, wenn er das, Sie hatten das schon angedeutet, zu so einer Gespenstergeschichte gemacht. Wir werden von etwas beherrscht. Am Anfang heißt es noch, der Mensch in der Bestimmung der Ware. Und wenn er später im Kapital sagt, Kapital ist tote Arbeit, die sich lebendige Arbeit vampirmäßig einverleibt, dann habe ich gleich das Bild von der Arbeit, die wir eigentlich leisten, wenn wir unsere Handys bedienen. Dann saugt sich die Weltmaschine, die digitale Weltmaschine, unsere Arbeit, unsere Tätigkeit ein und macht uns aber umgekehrt dann auch zu Produkten. Unsere Datenspuren werden benutzt und dann fängt das Ding auch noch an, uns zu steuern. Also der Mensch in der Bestimmung der Maschine.
Das ist ja das Schöne bei Facebook. Wenn Facebook von Kunden redet, meinen die nicht etwa uns, sondern die meinen die Werbezahler. Wir gehören sozusagen mit zur Maschine.
Ja. Aber zur Technik muss ich auch sagen, wir alle haben das jetzt erlebt und wir können uns dem auch nicht ganz entziehen. Vielleicht nicht alle zwei Jahre ein neues Handy, aber die Technik gerade in dem Bereich überschlägt sich auch so, dass zumindest junge Leute mir mal sagen, das ist alt, das kann nicht das, was das Neue kann. Diese Produktzyklen haben wir früher nicht erlebt in der kurzen Zeit, sondern bis beim Auto mal so viel neu war, dass wir dachten, jetzt brauchen wir ein neues. Das waren viel mehr Jahre als bei diesen Gadgets, die heute auf dem Markt sind.
Was würde Marx uns denn raten in der Situation?
Also ganz wichtig, glaube ich, ist zu verstehen, dass bei Marx Technik immer zwei Seiten hatte. Also Technik war bei Marx auch positiv besetzt. Mhm. Er war ein wirklicher Technik-Fan. Er konnte sich dafür begeistern, dass in seiner Lebzeit Düngermittel erfunden wurden, die ersten Impfstoffe, natürlich die Stahlindustrie, die Verhüttung von Eisenerz. Er hat immer das Potenzial von Technik gesehen. Also was Marx genau erkannt hat, war, nur durch Technik werden wir reich.
Und letztlich Wissen, das sagt er ja ganz klar. Genau. Wissen ist der Schlüssel.
Und er war auch, es ist auch falsch zu denken, dass Marx gegen den Kapitalismus war. Er fand das mit dem Kapitalismus super, weil der hat ja durch den Einsatz von Technik Wohlstand erzeugt. Aber seine Idee war eben, wenn wir dann genug Technik haben, genug Wohlstand haben, dann enteignen wir die Kapitalisten und kommen in diesen Kommunismus, wo der ist ja nie ausbuchstabiert, wie dieser Kommunismus eigentlich aussehen soll. Aber klar ist, das hat ja Herr Quante auch schon gesagt, es ist eigentlich die Idee von Freiheit. Nicht? Jeder kann dann machen, was er will. Das setzt aber voraus, dass es Wohlstand gibt, sprich, dass es Technik gibt. Also ich glaube nicht, dass man jetzt sagen könnte, dass Marx prinzipiell dagegen wäre, diese Welt komplett zu digitalisieren, sondern er würde sagen, wunderbar.
Macht dann, sie besser?
Genau.
Und dann
nur gegen Facebook wäre er natürlich. Das ist ja klar.
Da kommt mir aber ein Aspekt zu kurz, wenn ich das kurz einwerfen darf, nämlich die Macht, die dahinter steht.
Ja, genau. Deswegen muss man die digitalen Unternehmen ja enteignen. So,
man muss unterscheiden. Das würde ich auch sagen. Also bei Marx kann man entweder sagen, er behandelt die Technik als ein in sich widersprüchliches Phänomen Das gibt Stellen, wenn es so um die Frage der natürlichen, leiblichen Beziehungen geht. Das andere ist, dass er sagen würde, die Technik ist unschuldig und sie wird verdorben durch die sozialen Arrangements.
Genau.
Das ist sicherlich richtig, aber wir haben auch, glaube ich, im 20. Jahrhundert gelernt, dass Techniken selber eine Hidden Agenda haben können. Zu einer Gesellschaft, die bestimmte Energieversorgungssysteme hat, gehört ein Sicherheitssystem. Und ohne das kann man es nicht haben. Und ob man das völlig trennen kann, also ob man jede Technik haben kann und muss dann nur die politischen und sozialen Rahmenbedingungen ändern oder nicht, war Ende der 90er Jahre gab es die Bestrebung, einen grünen Marx zu entdecken. Und in der Sowjetunion, man sieht das bei dem Autor Stanislaw Lem, war diese befreite Technik-Utopie, wenn sie nur der klassenlosen Gesellschaft dient. Und da muss man bei Marx sagen, es ist ein widersprüchliches Erbe und wir können von ihm die negativen Wirkungen von Technik unter einer Klassengesellschaft sehr gut studieren. Wir können nicht sagen, was er dazu gesagt hätte über eine klassenlose Gesellschaft, weil er dazu ganz wenig sagt. Und wir finden zu wenig über Dinge, die wir heute in der Technikfolgenabschätzung kennen, dass es auch so eine Art Eigenlogik von technischen Entwicklungen gibt, die man nicht neutral, sondern immer schon als problematisch einschätzen
muss. Ich wollte nur sagen, ich gebe Ihnen absolut recht und damit formulieren Sie ja sozusagen einen marxischen Gedanken, also Sie führen Marx weiter, nämlich was Sie ja sagen ist, das Sein bestimmt das Bewusstsein, Technik ist Sein, es greift auch ganz stark in das Sein ein. Das heißt, natürlich kann es sein, dass durch die Technik dann auch unser Bewusstsein sich verändert. Also, dass wir zum Sklaven dieser Technik werden, dass wir vielleicht auch, wie Herr Skrubel gesagt hat, dann zum Teil der Maschine werden. Das kann man sich durchaus vorstellen, dass Marx das alles gesagt hätte. Nur er hätte eben auch immer gesehen, dass es Wohlstand produziert.
Ja, und wenn ich das so verstehe, also Wohlstand ist die notwendige Bedingung für seine Alternative.
Das stimmt.
Das ist keine zurück zu vorkapitalistischen, romantischen
Papalagenfantasien
oder sowas. Ja. Und noch eins dazu, das ist das Thema Digitalisierung. Er war schon der Meinung, dass die maximale Information als Instrument der Steuerung von Gesellschaft notwendig ist. Und das macht es gerade in Zeiten von Digitalisierung schwierig, mit Marx eine kritische Position zu Ende zu denken.
Ja, ich finde, man muss auch sagen, so ein Wissensfreak ist eigentlich insofern.
Ja, er ist auch ein Datensammler, ne, in jeder Hinsicht. Und das kann in dem Gebiet, kann das schon mal unsympathische Züge haben.
Wir kommen ja von der Entfremdung her, haben jetzt versucht, ein bisschen darüber nachzudenken, also wie sieht denn das eigentlich heute aus? Ich weiß, wir können dieses Thema überhaupt nicht abschließend behandeln, aber ich will Ihnen wenigstens die Frage kurz stellen. Wie sieht denn das mit dem Ende des Kapitalismus aus? Das klang ja im Film eben an. Wie gibt's ja unterschiedliche Szenarien. Wie stellt Marx sich das vor?
Ganz eindeutig. Also was das Grandiose am Kapital ist, dass Marx darin richtig zeigt, dass der Kapitalismus zur Konzentration neigt. Mhm. Er beschreibt auch den Prozess richtig, der dazu führt,
Monopolbildung.
Dass am Ende jede Branche nur noch von ganz wenigen großen Konzernen beherrscht wird. Mhm. Und das ist ja genau die Welt, in der wir leben. Und dann hatte Marx eben die lustige Idee im Rückblick, aber sie war ja so logisch, okay, wenn es nur noch ganz wenige Großkonzerne gibt, dann müssen wir ja nur noch diese wenigen Unternehmer enteignen und dann haben wir den Kommunismus. Nicht? Also wortwörtlich sagt Marx, expropriiert die Expropriateure. Mhm. So hat er sich das vorgestellt. 100 Unternehmer enteignet, schon haben wir den Kommunismus.
Anmerkung?
Ja, es gibt aber auch noch eine ganz andere Botschaft, die sollte bei dem Entfremdungsthema nicht untergehen. Dieses Unbehagen, das wir ja alle spüren, zu dem, was Sie vorhin ausgeführt haben, nämlich, dass wir so beherrscht werden, dass irgendetwas, und das nenne ich so Kontrollverlust. Der Marx beschreibt so einen ersten Kontrollverlust im Fabrikzeitalter, im industriellen Zeitalter, wie er ihn erlebt. Und wir erleben jetzt gerade wieder einen marxischen Moment, würde ich sagen, wo der Kontrollverlust nochmal weitergeht. Und in Marx' Zeit konnte Herweg noch dichten, alle Räder stehen still, wenn ein starker Arm es will. Das sehe ich bald oder nicht mehr. Und auch dass diejenigen, die das jetzt betreiben, also auch, muss man auch sagen, teilweise lebensfremde Nerds, die es zu Milliarden gebracht haben, dass die jetzt den Transhumanismus aufhalten, um den Humanismus zu retten, dass die in irgendeiner Weise versuchen, das zu beenden, kann ich mir nicht vorstellen.
Ist das Gegenteil eher der Fall. Okay. Gibt es eigentlich Wege, die aus der Entfremdung herausführen? Was hindert uns einfach, Entfremdung sozusagen zu beenden? Die herrschenden Ideen einer Zeit, schreibt Marx im Kommunistischen Manifest, denn die, Zitat, waren stets nur die Ideen der herrschenden Klasse. Zitat Ende. Auch wenn es im Internetzeitalter vielleicht keine marxischen Klassen mehr gibt, große Konzerne steuern dennoch unsere Ideen und Verhaltensweisen durch geschickten Lobbyismus, durch Geld bzw. Datenströme. Sie beeinflussen unsere Aufmerksamkeit. Und trotzdem gibt es immer auch Ideen, schreibt Marx, Zitat, die eine ganze Gesellschaft revolutionieren. Innerhalb der alten Gesellschaft bilden sich die Elemente einer neuen. Auch hier gilt also, man muss sehr genau die Bewegung der Zeit wahrnehmen, dann erkennt man mitten in der Gegenwart bereits Gestalten des Zukünftigen.
Im Berliner Regierungsviertel wartet das Futurium auf Eröffnung. Als Zentrum für Zukunftsgestaltung soll es ab 2019 faszinierende Einblicke in die Welt von morgen liefern. Die Zukunft soll hier ins Museum. Im Kern geht es um die Frage, wie wollen wir leben im digitalen Zeitalter? Doch bisher haben die meisten Zukunftsvisionen nur technische Lösungen anzubieten. Letztendlich mit dem Ziel, die Megamaschine Kapitalismus weiter am Laufen zu halten. Bei Marx bilden die Produktionsverhältnisse die Basis einer Gesellschaft. Das heißt, die Beziehungen, die Menschen bei der Produktion, dem Austausch und bei der Verteilung und Verbrauch von Waren miteinander eingehen. Der Soziologe und Politikwissenschaftler Christian Felber will diesen Beziehungen ein anderes Ziel geben durch das System der Gemeinwohlökonomie.
Gemeinwohlökonomie ist eine Wirtschaftsordnung, in der wirtschaftliche Tätigkeiten grundsätzlich am Gemeinwohl ausgerichtet sind. Und diese Orientierung muss auch gemessen werden mit einem Gemeinwohlprodukt für die Volkswirtschaft statt dem Bruttoinlandsprodukt, mit einer Gemeinwohlbilanz für alle Unternehmen, die der Finanzbilanz übergeordnet ist, und einer Gemeinwohlprüfung für alle Investitionen.
Das bedeutet, statt Gewinnstreben, den Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen. Kooperation statt Konkurrenz. Eine neue Basis für eine gerechte Gesellschaft. Dafür soll die Gemeinwohlbilanz sorgen. Dort wird gemessen, wie verhält sich ein Unternehmen in Bezug auf Menschenwürde, soziale Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Demokratie. Je höher dann die Gemeinwohlbilanz, desto niedriger die Steuern und Kreditkonditionen und desto mehr öffentliche Aufträge für das Unternehmen.
Es gibt Umfragen, dass sich bis zu 90% der Menschen eine andere, eine ethischere Wirtschaft wünschen. Und dann die demokratische Feuertaufe haben wir im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss bestanden. Dort wurde ein 10-seitiger Initiativtext zur Gemeinwohlökonomie von 86% der Mitglieder des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses angenommen und die Europäische Kommission aufgefordert, die Gemeinwohlökonomie in den Rechtsbestand der EU und ihrer Mitgliedstaaten zu integrieren.
Doch weder die Kommission noch einzelne Staaten zeigten bisher Interesse. Dabei steht selbst in unserem Grundgesetz: Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Und in der bayerischen Verfassung ist sogar zu lesen, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Hält sich bloß keiner dran. Denn schon John Maynard Keynes, einer der bedeutendsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts, schrieb einst, der Kapitalismus basiert auf der merkwürdigen Überzeugung, dass widerwärtige Menschen aus widerwärtigen Motiven irgendwie für das allgemeine Wohl sorgen werden. Das Ziel ist eben Kapitalanhäufung. Doch seit dem Beginn der Gemeinwohlinitiative 2010 verbreitet sich die Idee überraschend erfolgreich. 2300 Unternehmen aus 40 Staaten unterstützen die Initiative. Kritiker werfen Felber vor, keine ökonomische Ausbildung zu haben, beurteilen das Modell als weltfremd und, Zitat, als Wegweiser in Armut und Chaos. Aber man muss nicht Ökonomie studiert haben, um zu sehen, dass das herrschende Wirtschaftsmodell der eigentliche Wegweiser in Armut und Chaos bedeutet. Der Kapitalismus wird aber weiter als alternativlos dargestellt. Das Kapital kauft Politik, plündert den Planeten, entfesselt Kriege um Ressourcen. Offenbar kann er nicht anders.
Gewinnstreben als oberstes Ziel in der Wirtschaft und Konkurrenz als vorherrschende Umgangsform, die erzeugen eine ganz bestimmte Wirkungsdynamik der Märkte, nämlich sie belohnen menschliche Schwächen. Wenn ich mich egoistisch, rücksichtslos, verantwortungslos und aggressiv verhalte, dann bin ich erfolgreicher als die, die sich ethischer verhalten. Deshalb schlagen wir vor, dass die Systemspielregeln auf Gemeinwohlstreben und Kooperation umgeschrieben werden und die hätten den gegenteiligen Effekt.
Das gesellschaftliche Sein bestimmt das Bewusstsein, schrieb Marx. Die Grundlage seiner Gesellschaftstheorie. Das heißt, belohnt die Gesellschaft Kooperation und Dienst am Gemeinwohl, wäre dies vielleicht ein Weg aus der Entfremdung. Zurück zur Natur des Menschen als kooperatives Wesen. Ist das noch zu schaffen?
Das wird ja gerade auch von den Naturwissenschaften wieder entdeckt, dass der Mensch ja auch als Säugetier ein kooperatives Lebewesen ist. Ich würde gerne mit Ihnen in der Runde jetzt darüber nachdenken, wie können wir denn diesen Entfremdungszusammenhang, wenn nicht aufheben, dann doch zumindest in seinen Effekten mildern. Was schwebt Marx da vor?
Vielleicht fange ich mal an. Also es ist klar, selbst wenn man die Utopie einer völligen Abschaffung der Entfremdung nicht verfolgt. Und wenn man einen Denker mal lesen möchte, der das wirklich radikal versucht hat, dann sollte man mal den späten Bloch lesen, der sogar von der Abschaffung des Todes als der letzten Utopie der Aufhebung der Entfremdung spricht.
Willkommen im Silicon Valley.
So, wenn man das nicht nimmt, dann kann man immer noch sagen, es gibt viele Sorten von Entfremdung, die Menschen sich antun aus niederen und egoistischen Motiven, die nicht sein müssten. Und wenn wir anfangen würden, die erstmal zu beseitigen durch vernünftige soziale Arrangements, dann wäre schon viel gewonnen. Und danach laufen wir, glaube ich, in Zielkonflikte. Es wird eine bestimmte Art von Wohlstand ohne eine gewisse Vernichtung von Ressourcen, also zulasten zukünftiger Generationen, nicht aufrechtzuerhalten sein. Energieverbrauch, ökologischer Fußabdruck und so weiter.
Worüber Marx wenig nachgedacht hat, bis
gar nicht. Darüber hat er nicht weiter nachgedacht, aber es ist ein Denker des Mitte des 19. Jahrhunderts. Und da gibt es, er hat, wie manche geschrieben haben, reißende Flüsse dort gesehen, wo es zu seiner Zeit kleine Rinnsale gab. Aber er hat nicht jede Möglichkeit eines reißenden Flusses schon entdeckt, die wir heute sehen. Und wir werden uns politisch, gesellschaftlich, und zwar global, weltgesellschaftlich, verständigen müssen, wie viel Wohlstand, wie viel Gleichheit, Verteilungsgerechtigkeit und wie viel nachhaltigen Umgang mit diesem Planeten wir bewahren wollen. Und das heißt, wir werden gewisse Zugeständnisse an Verzicht und damit auch möglicherweise an Entfremdungserfahrungen akzeptieren müssen. Das geht gegen gewisse radikale, utopische und Marx erstmal sehr attraktiv machende Töne, ist aber im späteren Werk bei ihm so als ein immer mehr durchkommender Realismus auch schon zu spüren. Er baut das nur nicht mehr explizit in die Theorie ein. Und da würde ich sagen, das ist die Aufgabe, die wir heute haben. Die große Emphase, die noch Anfang des 20. Jahrhunderts war in der Überwindung der Entfremdung als universaler Lebensbedingung, können wir angesichts globaler ökologischer Entwicklung so nicht mehr teilen.
Aber eins ist ja klar, ein Zurück, wie es hier gerade hieß, das hat Marx nie im Sinn gehabt. Genau. Immer ein Nach vorne. Er wollte da vorne die anderen Zustände sehen. Und er hat ja schon etwas gesehen, was haben wir im Westen dann das Säurebad des Kollektivs genannt, aber er hat schon etwas gesehen, nämlich in der DDR hieß es dann auch vom Ich zum Wir, diese Gemeinsamkeit. Und wenn ich das auf unsere heutige Zeit übertrage, erstmal haben wir die technischen Mittel sehr viel besser geschaffen. Das ist ja alles kein nicht nur Teufelszeug, es wird dazu gemacht. Und sich vorzustellen, dass wir als Spezies, als Menschheit oder als einfach eine große Gruppe gemeinsam über das Schicksal der Menschheit, des Planeten wieder bewusster entscheiden, wäre für mich auf jeden Fall im Marx'schen Sinne.
Ja, also ich würde sagen, also ich stimme mit allem überein, dass man jetzt bei Marx im eigentlichen Werk keine Anleitung finden kann, wie wir jetzt hier weitermachen sollen. Aber ich glaube, dass man die Methode von Marx übernehmen kann. Denn die Kernidee von Marx war doch, wenn man den Kapitalismus abschaffen will oder reformieren, dann muss man ihn erst mal verstehen.
Ja.
Nicht? Also er hat sein Leben...
Vor allem in seiner Widersprüchlichkeit.
Ja, genau, in seiner Widersprüchlichkeit. Man muss überhaupt erst mal verstehen, wie dieses System funktioniert. Und dieser, also diesem Ziel hat er letztlich sein gesamtes wissenschaftliches Leben gewidmet. Und ich glaube, und das ist von so einer grandiosen Ernsthaftigkeit, also das geht ja bis in die Fußnoten, nicht? Marx hat auch alles gelesen, was andere zu dem Thema gesagt haben. Und ich glaube, diese Art von Ernsthaftigkeit braucht man auch heute, wenn man sich mit diesen Fragen auseinandersetzen will. Wie machen wir das? Wir verbrauchen zu viel Umwelt, wir verbrauchen zu viel Rohstoffe. Der Kapitalismus wird enden. Der kann so gar nicht weitermachen. Aber man muss dann von Marx eben diese diese intellektuelle Ernsthaftigkeit übernehmen, wirklich verstehen zu wollen, wie dieses System funktioniert.
Und erst dann kann man nämlich die versteinerten Verhältnisse zum Tanzen bringen, indem man ihnen ihre eigene Melodie vorsingt.
Also man muss,
ja, sehr schönes Zitat.
Ja, wirklich. Ja. In der Diagnose muss man schonungslos sein, auch sich selbst gegenüber. Das meinte ich auch mit dem, dass Marx ein unversöhnter Denker ist. Er gibt sich ja nie zufrieden in seiner Kritik. Er beruht sich nirgendwo aus. Und auch wenn er manchmal sehr sarkastisch und böse ist, er war sehr gut darin, das nicht zu Ende gedachte, harmonistisch-versöhnlerische in Alternativen, die einfach nicht funktionieren können, aufzudecken.
Das habe ich unter anderem, also das habe ich bei Ihnen gelernt, aber auch in Ihrem Buch, Herr Neffe, Sie sagen ja von Anfang an eigentlich, dass Marx jemand ist, der in Bewegung denkt und auch das Kapital selber nicht als Gegenstand, sondern als Prozess. Genau. Und diese festen Denkkategorien aufzulösen, da sind wir, glaube ich, immer noch sehr schlecht, was uns wirklich direkt zum nächsten Film bringt. Wir sind ja in der Sendung immer wieder ansatzweise zumindest dem Begriff der Entfremdung gefolgt. Ein solcher Begriff entfaltet seine kritische Kraft aber erst, wenn man Marx Grundsatz folgt, nämlich die sozialen und ökonomischen Bewegungen der Gegenwart. Und die sind widersprüchlich. So genau wie möglich durch und durch zu erfassen. Da muss man übrigens auch erfinderisch sein, was die Begriffe angeht. Das versuchte er im Kapital. Heute steht mit Blick darauf eine wichtige Frage im Raum. Können sich diejenigen, die für Millionen von Toten verantwortlich sind, von Stalin über Mao und Pol Pot bis heute, tatsächlich auf Marx berufen? Oder ist all das eine Entfremdung des Marxischen Denkens, das er selbst immer wieder überarbeitete und korrigierte, aber eben nicht in Stein meißeln wollte?
Man schreibt das Jahr 1848. Der deutsche Philosoph Karl Marx formuliert gemeinsam mit Friedrich Engels im Kommunistischen Manifest seine Vision von einer gerechteren Welt. Darin postuliert Marx einen Klassenkampf zwischen den Besitzenden und den Besitzlosen. Im Industriezeitalter kämpft die Klasse der Proletarier gegen die Klasse der Kapitalisten. Marx ist überzeugt, als Folge der ungerechten Besitzverhältnisse und der Ausbeutung werden sich die Arbeitermassen mit Gewalt gegen ihre Ausbeuter wenden und sie entmachten. Eine klassenlose Gesellschaft wird entstehen, in der die freie Entfaltung eines jeden die Bedingung der freien Entfaltung aller ist. Marx erlebte diesen Zustand nicht. Ein halbes Jahrhundert später will Wladimir Iljitsch Lenin diesen Zustand mit Gewalt herbeiführen und beginnt mit der praktischen Umsetzung.
Sein erstes Anliegen ist ja, eine Organisation von Berufsrevolutionären zu schaffen, um Russland aus den Angeln zu heben. Und dann wird die ganze Welt wackeln. Das ist seine erste Position. Dann treibt er allerdings diesen Marxismus seiner Zeit in absurde Höhen, indem er nämlich 1913 zum Beispiel in einem Nachruf auf Marx schreibt, der Marxismus ist allmächtig, weil er wahr ist. Das ist ein völlig unmarxischer Gedanke. Ja. Marx hatte als Lebensmaxime an allem zweifeln.
1917 ist es soweit. Die Oktoberrevolution bricht über das Zarenrussland herein. Lenin nutzt das Chaos und putscht mit List die Bolschewiki an die Macht und ruft eine Diktatur des Proletariats aus. Ein Ereignis, das kaum wie ein anderes die Welt verändern sollte. Der Sozialismus sowjetischer Prägung wird zum Dogma.
Die Partei ist verkörpert in Basta. Ja, die Partei weiß, wo es hingeht. Die Partei steuert allerdings wie ein Feldherr. Da gibt es keine festgelegten Pläne. Ja, auf ein Ziel, das wird dann eben so bezeichnet. Sozialismus, Kommunismus.
Der Staatsapparat, den Lenin etabliert, ist durch Hierarchie und Unterordnung bestimmt. Aus der Diktatur des Proletariats wird bald eine Diktatur über das Proletariat und alle anderen.
Also ein Staat des Terrors war es die Sowjetunion auch unter Lenin schon. Ja, er schrieb den Terror sogar ins Gesetz. Ja, also der Paragraph 58, auf den sich der stalinistische Hauptterror gründete, in dem alles Mögliche unter Todesstrafe gestellt war, was man tun, lassen, nicht denken oder nicht denken konnte, der stammte von Lenin.
Lenin Lenins Nachfolger Josef Stalin treibt die Diktatur der Unterdrückung auf die Spitze. Jeder, der sich ihm und der Partei widersetzt, muss zum Schweigen gebracht werden und verschwindet in den Zwangs- und Arbeitslagern auf Nimmerwiedersehen. Im Zuge einer brutalen und rigorosen Kampagne zur Kollektivierung bringt Stalin die sowjetische Landwirtschaft unter staatliche Kontrolle. Die Kommunisten beschlagnahmen alles an Nahrung, was sie finden können. In den 1930er Jahren verhungern in der UdSSR über 5 Millionen Menschen. Auch wenn das Zeitalter des real existierenden Sozialismus in Europa vorbei zu sein scheint, dessen Gespenster spuken immer noch herum, wie etwa in China. Hier steht noch immer die Partei über allem, weit entfernt von einer Gesellschaft im marxischen Sinne, in der jeder Mensch über sein Leben und seine Fähigkeiten selbst bestimmen kann.
Davon sehe ich im heutigen China sehr wenig. Da herrscht das Kollektiv über. Der Einzelne ist ein kleines Rädchen im Getriebe eines ganz großen Kollektivs, das China groß, stark, reich, mächtig und sogar jetzt schön machen soll.
Seit mehr als 2 Jahrzehnten praktizieren die chinesischen Kommunisten einen Staatskapitalismus in kommunistischem Rahmen. Die Folge? Millionen von Wanderarbeitern und halbsklavische Arbeitsbedingungen. Was hat das mit dem marxischen Ideal von einer gerechteren Welt noch zu tun?
Herr Quante, Doppelfragen sollte man eigentlich nicht stellen, aber ich mache es trotzdem. Es gibt ja bei Marx relativ drastische, manchmal sogar brutale Sprachbilder. Hat das zur Brutalisierung nach Marx beigetragen? Und war er zweitens überhaupt ein Politiker? Und wenn ja, ein guter?
Das sind 2 Fragen, die nur indirekt mit dem, was wir gerade gesehen haben, zu tun haben. Erstens ist er ein glänzender Rhetoriker. Aber er und auch Engels, aber auch viele andere in der publizistischen Zeit in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts haben mit sehr harten Bandagen, mit einer sich immer weiter steigernden Rhetorik gearbeitet. Das war auch Teil der Literatur der Zeit. Und dieser Gestus hat sich dann auch durchgehalten in den Briefwechseln von Marx und Engels zum Beispiel, der, glaube ich, mit zum unflätigsten gehört, was gedruckt worden ist in deutscher Sprache. Dieser Beschimpfungs- und persönliche Denunzianten Ton, anstelle der Argumente schlechte Gesinnung und Absichten dem Gegner zu unterstellen, hat sich leider bis heute in die Forschungsliteratur zum Marxismus durchgehalten und auch in manchen sektiererischen linken Debatten. Das muss man schlicht sagen, das ist ein nachhaltiger Schaden und es wird lange dauern, bis man diesen Fehler beseitigt. Was Marx als Politiker angeht, er ist einerseits sicherlich sehr motivierend, auf der anderen Seite anstrengend, weil er glaubte, politisches Handeln müsse wissenschaftlich maximal informiert sein.
Glauben ja viele heute immer noch.
Das glauben viele heute immer noch.
Vor allen Dingen Ökonomen glauben das.
Ich wollte sagen, nicht die Politiker glauben das, aber manche Wissenschaftler glauben, dass ihre Wissenschaft den Politikern eigentlich sagen könnte, wo es langgehen soll. Daran sieht man aber auch den Fehler. Das Politische hat eine Eigenlogik, in der manche der Charaktereigenschaften von Marx und seine Theorie- und Kritikwütigkeit nicht besonders hilfreich waren. Also das sind eher Menschen gewesen, die haben eskaliert, anstatt nach gemeinsamen Lösungen zu suchen. Die haben gespalten, anstatt nach großen gemeinsamen Fronten zu suchen. Und da ist ein Politiker anders geschnitzt, aber diese Politiker sind dann auch in der Regel keine großen Diagnostiker.
Ja, ich meine, kurz zusammengefasst, Ihre beiden Antworten. Marx, der Vater des Spaltpilzes, des linken Spaltpilzes, der ja heute wieder...
Bis heute, sondern heute
umso mehr wieder, wenn man sich in Deutschland die Situation anschaut, aber auch in anderen Ländern, wie die Linke sich immer weiter zerstreitet. Ich wollte jetzt gar nicht da so ein, aber die Spaltung als Stichwort muss man eben auch ein bisschen nachsagen. Der hat das bis zum Exzess betrieben.
Hängt das mit einem Denken zusammen? Also immer weiter zu differenzieren? Das ist ja im Grunde genommen Hegels Methode.
Ich komme jetzt aus der Naturwissenschaft und ich nenne das ganz anders. Das ist ein Theorie-Imperialismus, den Sie uns auch bei Einstein beobachten können. Der hat 2 Gebiete. Einmal verteidigt man sein Terrain, aber mit Messern und Klauen. Das heißt, die, die einem am nächsten kommen,
sind
die ärgsten Feinde. Man bekämpft gar nicht unbedingt den richtigen Feind mit diesen Worten, sondern die einem nahe kommen. Und dann der 2. Aspekt dieses Imperialismus ist, man versucht, sein Gebiet auszudehnen.
Aber das zeigt, ich meine, das Beispiel Einstein zeigt ja schon, dass dieser Prinzip Spaltpilz hat mit Marx überhaupt nichts zu tun, sondern das ist menschlich, tritt auch bei Physikern auf. Ich finde, man tut Marx Unrecht, wenn man jetzt sagen würde, dass die Linken sich ständig streiten, das ist Marx' Erbe. Nein, die streiten sich auch ohne Marx. Also wenn man sich jetzt fragt, Marx als Politiker, nicht, dann muss man sagen, Marx war überhaupt kein Politiker, sondern das war Engels in dieser Beziehung. Der hat den Kontakt zu den Sozialdemokraten oder Sozialisten in Deutschland gehalten. Der hat auch pragmatisch gedacht. Während bei Marx, das muss man sich mal vorstellen, der hat seine Schriften nie so geschrieben, dass Arbeiter die lesen konnten. Das war unvorstellbar, dass die das verstehen. Weswegen dann Engels, das ist dann eben wieder typisch für diese Arbeitsteilung, sich daran gemacht hat, populärwissenschaftliche Übersetzungen von Marx oder
Pressesprecher.
Pressesprecher sozusagen Broschüren zu schreiben, die dann nur noch 40 Seiten hatten, wo dann der
zur Mao-Bibel.
Wo dann Arbeiter lesen konnten, was Marx eigentlich gesagt hat. Also Engels ist der Politiker, Marx nicht. Jetzt nochmal zu der Frage, was hat Marxismus oder China, was hat das alles mit Marx zu tun? Aus meiner Sicht nichts. Das ist auch kein Zufall, dass das alles Marxismus-Leninismus heißt und nicht Marx, Marxologie oder sowas, sondern da hat man tatsächlich sich sehr weit von dem Denken Marx entfernt. Und letztlich Massenmord, begründet mit der Theorie von Marx. Aber dafür kann ja Marx nichts, dass er missbraucht wird. Aber es handelt sich eindeutig um Missbrauch.
Ja. Also wenn ich das ergänzen darf, also ich würde gerne noch einen Satz zu diesem Theorieimperialismus sagen. Das stimmt zwar auch bei Marx, aber jeder, der eine Theorie macht, möchte die so stark wie möglich machen und durchbringen. Er war immer bereit zu sagen, wenn ich gute Einwände habe, bin ich bereit, meine Fehler zu korrigieren. Das ist falsifizierbar. Ich möchte gerne die stärksten Einwände. Sobald es um Politik ging, wollte er keine Einwände. Da wollte er die Macht. Deswegen ist die Rolle des Politikers und die des Theoretikers...
Die er aber nie bekommen hat.
Das ist richtig.
Nee, er hat die ganze 12...
Ja. Was solche Leute, wenn man an Stalin und Co. denkt, ja umso schlimmer macht.
So ist es. Und das andere Thema, ich finde das ganz richtig, die Textbasis, auf die sich Lenin und Mao und andere berufen, in dem, was Marx selber geschrieben hat, passt in ein Comicbuch, um es mal ganz einfach zu sagen.
Ihnen verdanke ich die Erkenntnis, dass die meisten Marx-Schriften gar nicht auf Chinesisch vorliegen, sondern das meiste sind Engels-Schriften.
So ist das. Und die Sachen, die nicht...
Diese Übersetzung oder Zusammenfassung,
Ja, auch die wirklich wirkmächtigen Texte des Leninismus sind von Engels. Und man muss schlicht sagen, wir haben heute die Aufgabe und die Chance, weil wir die große kritische Ausgabe weiterfinanziert bekommen, bis wir sie fertig haben, den Marx aus dem Bauschutt der Fehleditionen und der Fehlrezeption und der Missbräuche erstmal freizulegen. Und dann können wir gucken, wie weit kann man mit ihm heute arbeiten, wie weit kann man kritisches Bewusstsein mit ihm schaffen und bewahren und wo müssen wir einfach selber weiterdenken. Ein Mensch, der heute in diesem Jahr 200. Geburtstag hat, kann einfach nicht auf alle unsere Probleme fertig
Antworten. Das finde ich ein gutes, finde ich ein wunderbares Schlusswort. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Das war's leider schon. Wir hätten noch viele Themen zu unserer Sendung Marx heute in der Dreisat Themenwoche Visionäre und Utopien. Informationen wie immer auf unserer Internetseite dreisat.de/Skobel. Das Resümee, vielleicht bleibt eine zentrale Einsicht am Ende, dass Marx kein Marxist war, so ähnlich wie Jesus Jude war und man ernsthafte Zweifel daran haben kann, ob er am heutigen Christentum, etwa des Bibelgürtels in den USA, wirklich uneingeschränkte Freude hätte. Jürgen Neffe betont in seiner Biografie, dass Marx ein Denker in Bewegung und auf diese Weise ein Veränderer war. Seine wirkliche Leistung ist dieses bewegte Denken und nicht eine statische, in Stein gemeißelte Lehre. Wir müssen darauf achten, warnte Marx, dass diese Bewegung von Denken, Leben, Gesellschaft, Kapital uns nicht mitreißt und völlig bestimmt. Wir können sie ändern, vorausgesetzt, wir verstehen die Prozesse. Möglicherweise ist Marx' Analyse des Maschinenzeitalters erst mit Blick auf Internet und Algorithmen wirklich aktuell geworden. In Einsteins Fall, der Name fiel auch eben, hat es über 100 Jahre gedauert, bis die von ihm vorhergesagten Gravitationswellen nachgewiesen wurden. Womöglich sind auch die von Marx ausgelösten Wellen immer noch unterwegs und noch nicht so richtig bei uns angekommen. Und tschüss.